Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen zum Handgepäck-Podcast, der Reisepodcast mit Local-Tipps. Und heute entführe ich dich ans andere Ende der Welt, und zwar nach Neuseeland. Gleich habe ich die liebe Jana im Interview zu Gast und sie hat dort 2 Jahre gelebt und hat Neuseeland einfach super kennenlernen dürfen. Und verrät uns, was ihre Highlights sind, was man sich unbedingt anschauen sollte, welche Strände sie empfiehlt, welche kleinen Orte total die Geheimtipps sind. Und sie berichtet uns auch so ein bisschen die Schattenseiten, was sie an Neuseeland vielleicht nicht so gemacht hat. Auf jeden Fall hat sie sich in die Menschen vor Ort verliebt, die Kultur und einfach die Gastfreundlichkeit und auch die Sicherheit des Landes. Und empfiehlt uns ganz, ganz viel. Gibt uns auch Tipps, was wir unbedingt natürlich im Gepäck haben sollten, nicht nur im Handgepäck, sondern grundsätzlich auf der Reise einpacken sollten. Und ja, verrät uns, wie ihre Zeit auf Neuseeland war. Also, wenn du dich jetzt auf deine nächste Reise vorbereiten willst, dann bleib einfach dran und ganz viel Spaß bei deinem Interview.
Handgepäck.
Liebe Jana, herzlich willkommen im Handgepäck-Podcast. Ich muss sagen, wow, du hast, glaube ich, was gemacht, was viele von uns auch nicht ablehnen würden, und zwar Leben in Neuseeland. Wie geil ist das denn bitte?
Ja, ich kann es empfehlen. Es war sehr, sehr schön.
Oh Mann, wirklich. Also das klingt nach einem absoluten Traum und ich bin ganz gespannt, was du uns gleich berichten wirst, was wir uns anschauen sollen, welche Must-Sees es gibt. Was man vielleicht auch in Neuseeland isst und trinkt, da habe ich mir auch noch nie groß Gedanken drüber gemacht. Ich war selber leider noch nie in Neuseeland. Aber ich glaube, du wirst es jetzt bestimmt ändern mit dem Interview. Und ich bin ganz gespannt auf die Folge. Total krass, so weit weg von Deutschland. Ich bin absolut in voller Vorfreude, was du uns jetzt gleich alles berichten wirst. Aber bevor es losgeht, habe ich natürlich wieder ein paar Fun Facts mitgebracht, wo meine Interviewgäste oder Interviewgästinnen überhaupt nicht drüber Bescheid wissen. 3 Stück gibt es über Neuseeland. Und zwar habe ich gelesen, dass es in Neuseeland viel, viel mehr Schafe als Menschen gibt. Hast du eine Ahnung, wie das Verhältnis sein könnte oder wie viel Schafe, wie viel Menschen es dort geben könnte?
Also ich weiß, dass es etwas über 5 Millionen Menschen gibt. Ich nämlich mal verglichen habe, weil, also Deutschland ist halt etwas größer als Neuseeland, aber ich glaube, in Deutschland sind es irgendwas zwischen 230 Einwohner pro Quadratkilometer oder so, und in Neuseeland sind es 19. Also es ist einfach echt viel Land und viel Weidefläche, und es gibt auf jeden Fall deutlich mehr als 5 Millionen Schafe, aber die Zahl weiß ich jetzt nicht.
Also, was ich gelesen habe, 25 Millionen Schafe, das ist natürlich schon krass. Hast du natürlich ein paar auch mal gesehen auf deiner Reise,
definitiv,
oder?
Ja.
Also, für alle Naturliebhabenden.
Bitte?
Für alle Naturliebhabenden, für alle Tierliebhabenden sozusagen, kann man Neuseeland empfehlen.
Ja, wobei Schafe jetzt ja nicht zur einheimischen Flora-Fauna gehören und das tatsächlich eher viel Einheimisches ist, was abgeholzt wird für Weidefläche, für Schafe. Also für Schafe würde ich jetzt nicht nach Neuseeland gehen, aber sie gehören dazu.
Ja, na, ich bin gespannt, was du gleich berichten wirst. Okay, natürlich kennst du bestimmt absolut den Film, den man gesehen haben muss, wenn man sozusagen nach Neuseeland reist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn selber noch nie gesehen. Ich oute mich jetzt hier total. Aber Neuseeland verbindet man mit einem bestimmten Film. Bestimmt auch mit mehreren, aber mit so einer Filmreihe. Weißt du, welche, worauf ich hinaus will? Es
gibt mehrere, die ich damit verbinde, aber ich vermute, du meinst Herr der Ringe und der Hobbit.
Genau. Das ist ja sozusagen dort absolute Drehort-Geschichte. Merkt man das auch noch, wenn man dort ist?
Überall. Also zum einen hast du ganz oft, wenn du in der Natur bist, das Gefühl, du läufst einfach gerade durch Hobbiton oder durch irgendwie den, weiß ich nicht, irgendwie das Elfenland oder irgendwie so. Man sieht es in der Natur ganz oft, dass du echt denkst, boah, das ist einfach so unglaublich schön. Und es gibt aber tatsächlich auch noch ganz viele so Drehorte. Also es gibt in ganz Neuseeland, egal wo du bist, du kommst gar nicht drum herum. Allein, ich habe halt ein Jahr in Wellington gelebt und da gibt es selbst auf dem kleinen Hausberg mit kleiner Mini-Wanderung irgendwie, da wurde die und die Szene, diese Szene aus dem, ich glaube, ersten Film, da gibt es so eine Szene, wo sich, wie heißt er denn jetzt, Frodo und Sam mit da so einer unter so Wurzel verstecken und dann kommt da so ein Pferd an, das ist eine ganz dunkle Szene und da ist so eine Bank quasi mitten auf dem Wanderweg irgendwie, hier wurde das quasi gemacht und irgendwie, also verschiedenste Drehorte sind allein in Wellington schon überall. Es gibt die Wetter Caves, wo das Ganze, die ganzen Masten und so hergestellt wurden und das ist super präsent. Boah. Und das ist auch cool. Also ich bin Herr der Ringe-Fan, also ich fand es halt auch.
Also bevor ich nach Neuseeland reise, muss ich mir auf jeden Fall anschauen.
Es macht halt Spaß irgendwie, mich das mal so anzugucken.
Ja, sehr cool. Okay, dritter Fakt. Warst du in dem Ort mit dem längsten Ortnamen der Welt?
Nein. Ich finde es auch nicht.
Schade, ich dachte, du sprichst ihn mir jetzt aus.
Leider nicht.
Also wer den noch nicht kennt oder nicht gelesen hat, ich werde es jetzt natürlich nicht probieren, diesen Namen vorzulesen, aber könnt ihr einfach mal googeln, des längsten Ortnamen der Welt. Gibt es in Neuseeland. Ich glaube, bei Instagram sieht man manchmal auch solche Reels. Also es ist ja total verrückt, überhaupt so einen langen Ortsnamen zu haben. Also die Neuseeländerinnen scheinen irgendwie Humor zu haben, oder? Hast du irgendwas davon mitbekommen? Erzähl mal, was hat dich hin verschlagen? Wann warst du in Neuseeland? Wie hat deine Reise begonnen?
Ja, es war tatsächlich nur so halb geplant, dass ich so lange bleibe. Also im Grunde war Neuseeland, muss ich gestehen, so eine kleine Übergangslösung, weil ich beruflich in München für das Goethe-Institut tätig war und danach an das Goethe-Institut nach Vietnam wollte und dort arbeiten wollte. Und da gab es aber quasi so ein halbes Jahr Spielraum quasi. Und dann habe ich gedacht, ach, dann gehe ich nach Neuseeland und arbeite da ein halbes Jahr. Und dann kam aber, das war Anfang 2020 und ich glaube, ich habe 2 oder 3 Wochen da gearbeitet und dann kam der Lockdown für Corona und ich habe dann versucht, an meinem Plan festzuhalten, aber die Welt war halt, wie wir alle wissen, ein bisschen anders. In Vietnam war auch kein Reinkommen und dann bin ich in Anführungsstrichen notgedrungen in Neuseeland geblieben und bin dafür im Nachhinein aber natürlich sehr dankbar. Also dadurch hat sich
das glaube ich,
dass ich dann einfach länger da geblieben bin, weil wir tatsächlich in Neuseeland auch das Glück hatten, das Privileg, ein normales Leben führen zu können. Also wir hatten 6 bis 8 Wochen quasi Stillstand und danach kam halt niemand rein. Dementsprechend kamen auch keine Coronaviren rein und wir konnten da wirklich ganz normal leben, zu einem Rugby-Spiel gehen. Ich bin viel gereist und hatte dadurch das große Glück, ganz viele Orte zu sehen, die normalerweise von Touristen überlaufen sind und die wir quasi für uns alleine hatten. Also das war auch immer interessant. Oh. Wir sind zum Beispiel zum Milford Sound, das ist ganz im Süden gefahren und dann habe ich dann auch so eine kleine quasi Busreise gemacht, aber wir waren irgendwie in so einem riesen Bus mit, weiß nicht, 15 Leuten oder so. Also es war ganz wenig und der Busfahrer hat immer nur gesagt, normalerweise sind hier so viele Busse, hier können wir gar nicht anhalten. Und wir haben einfach mitten auf der Straße gestanden. Wir mussten nicht mal auf dem Parkplatz, weil einfach niemand unterwegs war. Und der hat uns das alles mit ganz viel Freude und Ruhe gezeigt und erklärt. Und das war natürlich, also die Chance kriegt man halt kein zweites Mal. Und
Das war auch
sehr, sehr cool.
Also dann hast du ja wirklich die beste Reisezeit abgepasst, oder?
Und,
also das ist ja Wahnsinn.
Aber ja, ich glaube schon.
Mega. Ja, dann erzähl mal. Also dann hast du ja wirklich einen richtig super authentischen Einblick wahrscheinlich auch bekommen und vielleicht hast du auch ganz viele Einwohner und Einwohnerinnen kennenlernen dürfen. Wahrscheinlich, wenn dann gar nicht so viele Touristen da sind, ne, dann passiert das wahrscheinlich ganz automatisch. Ja, gib mal so ein bisschen Einblick. Was sollte man sich unbedingt dann vor Ort anschauen, wenn man da ist? Wo sollte man vielleicht auch unbedingt landen? Gibt es mehrere Flughäfen auf Neuseeland? Ich weiß es gerade gar nicht.
Also es gibt viele Flughäfen. Es gibt 2 große international. Also was ist groß? Also Auckland ist natürlich der große internationale Flughafen. Wellington hat auch einen internationalen Flughafen. Der ist aber klein und übersichtlich. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch weitere Flughäfen. Ich glaube, Christchurch ist sogar auch international, aber eher so Australien. Also jetzt nicht, dass ich nicht direkt nach Europa fliege. Also was die meisten Leute machen, ist halt in 2 bis 4 Wochen Australien von Nord nach Süd, also Auckland landen und dann Campervan und dann quasi in den Süden runter. Ich persönlich war vor allem auf der Südinsel, also ich habe halt in Wellington gelebt, das ist quasi der südlichste Teil der Nordinsel. Und ansonsten halt in Dunedin, was ganz unten, nicht ganz unten, aber relativ weit unten im Süden der Südinsel ist und der Norden der Südinsel. Und ich bin aber auf der Südinsel sehr viel rumgereist. Und ich persönlich bin halt ein sehr großer Natur- und Wildlife-Fan. Also halt wirklich wandern, draußen sein. Und Neuseeland hat einfach so viel zu bieten, was so die Schönheit der Natur einfach angeht. Also die Berge, diese Flächen, die wenigen Einwohnerinnen und Einwohner, dass man einfach viel unbewohnte Fläche hat. Und dass man aber auch, also du kannst, wenn du das möchtest, quasi an einem Tag in Queenstown Skifahren gehen und dann fährst du eine halbe Stunde, also fährst glaube ich 3 Stunden, aber es ist erreichbar und kannst irgendwie in Dunedin surfen gehen. So, das kannst du halt an einem Tag machen. Das ist halt unglaublich viel, was man halt outdoor-mäßig machen kann und unheimlich viel zu sehen und einfach auch, ja, wie gesagt, so Wildlife, das ist halt so Wandern und Wildlife ist halt so mein Ding irgendwie und das würde ich halt auch jedem ans Herz legen, dass Neuseeland, da gehört irgendwie Wandern. Die Neuseeländer sagen Tramp zum Wandern, also wir sagen ja oft zum Anhalter fahren quasi und die Neuseeländer für Tramping ist halt quasi dieses Wandern. Das, was wir als Trampen bezeichnen, das ist so Hitchhiking. Das darf man nicht als Deutscher durcheinander bringen, das verwirrt die Leute.
Das ist gut zu wissen.
Genau, also ich kann halt wirklich die Südinsel empfehlen und halt wirklich entweder ein bisschen Zeit mitzubringen oder ansonsten, ich weiß, das möchte mal niemand hören, aber ich würde echt dann reduzieren und mir ein paar Orte wirklich angucken und mal in Ruhe wirklich eine Wandertour von 3-4 Tagen machen vielleicht oder so, statt halt nur im Auto zu sitzen und rumzufahren. Muss jeder für sich wissen, aber in meiner Erfahrung, Leute, die es machen, wissen 2-3 Jahre später keinen einzigen Ortsnamen mehr, wo sie gewesen sind und was sie gesehen haben. Aber ich bin auch so der Slow Travel, glaube ich, der Genießer quasi. Ja.
Ja, sehr cool. Wenn ich jetzt 2 Wochen Zeit habe, schneide mir mal quasi eine perfekte Reise zusammen. Wo sollte ich landen und welche Orte sollte ich unbedingt sehen und was sollte ich da machen?
Also, wenn ich 2 Wochen hätte oder das jemand empfehlen würde, würde ich wahrscheinlich mehr oder weniger das machen, was ich gemacht habe in 2 Jahren, nur kürzer. Also ich würde wahrscheinlich in Wellington landen, mir 2-3 Tage in Wellington zum Ankommen nehmen. Und Wellington ist einfach, also ich weiß nicht, für mich ist das doch die geilste Hauptstadt der Welt. Das ist einfach wie so ein Dorf. Man hat aber wirklich alles von Sport, Musik, Politik, aber eben auch Berge, Meer. Also ich hatte ein Erlebnis, Wellington hat halt so einen großen Hafen quasi und da waren halt irgendwann mal so eine Orca-Familie und da sind diese Orcas quasi, also ich meine, ich hatte natürlich auch Glück, aber die waren so 3-4 Meter vom Strand entfernt irgendwie und ist wieder, das kann man natürlich nicht vorhersehen, ist Zufall, ist Glück und so, aber solche Sachen gibt's halt irgendwie, die haben da einfach so viel Sachen schon irgendwie, die man alleine in Wellington machen kann und dann würde ich mit der Fähre rüberfahren, und dann in den Abel Tasman National Park gehen. Das ist so, den sieht man auch oft auf Bildern, da hat wirklich diese weißen Strände, also bei Sonnenschein natürlich, blauer Himmel, unglaublich schön von der Landschaft. Ich bin da mit dem Boot halt reingefahren quasi. Ich war da öfters drin, aber einmal bin ich mit dem Boot reingefahren und dann den ganzen Tag quasi zurückgewandert zu dem Ort, wo ich halt da gewohnt habe. Und da wäre so ein kleiner Geheimtipp, dass man quasi wirklich ganz an die Spitze der Nordinsel fährt. Das nennt sich Farewell Spit. Die ist manchmal traurigerweise in den Nachrichten, weil da ganz oft Wale stranden oder so. Aber naturmäßig ist es super schön. Da gibt es einen Strand, Bariki Beach, glaube ich, heißt der. Und da gibt es so einen komplett verlassenen Zeltplatz. Also nicht verlassen, dass da keiner ist, sondern es ist wirklich sonst nichts außer dieser Zeltplatz und ganz, ganz, sonst nur Natur quasi und da wirklich einmal hinzufahren. Und ich habe da, glaube ich, eine Nacht nur gezeltet, aber der Strand ist vor der Tür. Da gibt's auch so einen großen Berg, der war mal bei Windows irgendwie so ein Screensaver auch. Also der ist auch von der Natur her sehr berühmt. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann würde ich quasi zurück zum Abel Tasman und dann an der Ostküste runter nach Kaikoura. Kaikoura ist für mich ein absolutes Highlight gewesen zum Thema Whale-Watching, weil Kaikoura ist einer von, ich glaube, 2 oder 3 Orten weltweit, die quasi direkt vor dem Land einen Tiefseegraben haben und dementsprechend da halt zum Beispiel Pottwale das ganze Jahr. Und normalerweise muss man für Pottwale weit raus aufs Meer fahren. Und da sind halt das ganze Jahr Pottwale und man hat es fast garantiert. Und wir haben tatsächlich sogar, als wir es gemacht haben, so einen Pottwal ringen sehen. Und das war echt witzig, weil niemand mit gerechnet hat und der Guide hinter uns nur gesagt hat, er wusste nicht mal, dass Pottwale sowas machen. Und natürlich mit so ein bisschen Spaß, aber das passiert, das machen halt normalerweise Buckelwale oder andere Wale, aber Pottwale springen normalerweise nicht aus dem Wasser. Und dann sind da halt unzählige Delfine, Seehunde, Seelöwen. Also so für Wasser ist das einfach ein absolutes Paradies und das würde ich nicht missen. Da war ich auch 2, 3 Mal. Unglaublich schön. Und dann würde ich wahrscheinlich als schon letzten Stopp, weil wie gesagt, ich bin ja der Slow Traveler mit ein paar Orten, also Wellington, Abel Tasman, Kaikoura. Und dann würde ich weiter nach Dunedin, aber nicht in die Stadt Dunedin, sondern ich würde quasi die Otago Peninsula, das ist so eine große Halbinsel direkt vor Dunedin, empfehlen, weil auch das einfach, was Wildlife angeht, unglaublich viele Highlights hat. Also es gibt eine, ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen, also Royal Albatross. Also es gibt da eine Albatross-Kolonie, das ist die einzige Festlandkolonie, die sind normalerweise in so Offshore-Inseln. Und da gibt es halt so ein Center und die Neuseeländer, was ich halt an den Neuseeländern oder an den meisten Neuseeländern sehr schätze, ist, dass die die Natur halt auch unglaublich respektieren. Also du kannst da nicht hingehen und die streicheln, anfassen, stören, sondern das Department of Conservation, DOC heißen die kurz DOC, die passen halt unheimlich gut auf, dass die Tiere halt vernünftig respektiert werden, dass die Natur respektiert wird. Und man geht da quasi in so eine kleine Glaskuppel und kann die da halt sehen. Und wenn da die Albatross-Babys sind, die aber schon so groß sind wie ein Schwan irgendwie. Also so, wenn man sich das mal vorstellen möchte, ein Albatross hat eine Spannweite ungefähr, wenn ich mich jetzt so, man sieht das jetzt nicht, aber wenn ich mich jetzt so breitarmig hinstelle und du würdest das Gleiche machen und dann an jeden Arm quasi nochmal eine Armlänge dran. So, dann hast du so die Flügelspannweite von einem Albatross. Und das ist unglaublich faszinierend. Und an demselben Ort gibt es die Little Blue Penguins. Das sind Pinguine, die sind 30 Zentimeter groß, also die sind winzig klein. Und die kommen dann nachts in so großen Gruppen quasi am Strand und dann ist das so ein bisschen beleuchtet, dass man die halt sehen kann. Und es gibt den anderen Pinguin, auf der heißt Yellow-Eyed Penguin, Gelbaugen-Pinguin oder so. Und von dem gibt's, glaube ich, noch ein paar hundert insgesamt und die kann man auch nur dort sehen. Und das ist so Wildlife-mäßig einfach schon sehr, sehr cool und sehr einzigartig. Also, und unglaublich schön. Also, wer Natur und Tiere mag und das eben ungestört, dem würde ich so diese Orte empfehlen.
Das klingt wirklich faszinierend, richtig schön. Ich frage mich nur gerade, wie kann ich mir das organisieren? Schaffe ich das quasi selbstbestimmt vor Ort alles ja noch spontan zu machen? Oder würdest du mir dann raten, mir im Vorfeld schon irgendwie ein Reisebüro zu suchen oder irgendwie irgendwelche Guides im Vorfeld oder schaffe ich das auch alleine?
Also man kann auf jeden Fall sehr gut selbstbestimmt reisen. Was man auf jeden Fall braucht, ist irgendwie ein Transportmittel, weil öffentlicher Nahverkehr oder so gibt es gerade auf der Südinsel im Grunde gar nicht. Nur in den Städten halt und da kommt man dann nicht so weit. Was halt so das Typische ist, ist halt ein Campervan oder ein Auto zu mieten. Da würde ich halt aber auf jeden Fall drauf achten. Also Sommer, was halt für neuseeländischer Sommer ist so Dezember bis Februar. Und das ist halt die Hauptreisezeit, weil das auch mit den Schulferien auch einen Zeitpunkt gilt. Also die Neuseeländer haben eben auch so 6 oder 8 Wochen Schulferien. Ich glaube, das geht immer so Mitte Dezember los bis Anfang Februar oder so. Und dann ist halt wirklich, also wenn man da irgendwo auch wandern will oder so, man muss halt auch den Hütten- oder Zeltplätze reservieren. Und das muss man wahrscheinlich schon im Juni, Juli machen. Also je nachdem, was für eine Wanderstrecke du machst. Es gibt so diese Great Walks, was halt so angeblich die schönsten Wanderstrecken sind. liegt im Auge des Betrachters meiner Meinung nach, aber da muss man halt wirklich im Juni, und diese, ohne Witz, also die sind teilweise nach Minuten, wenn das eröffnet wird, dieses Online-Portal schon ausgebucht. Also wenn man das machen möchte, da muss man wirklich mindestens ein halbes Jahr vorher mit der Planung beginnen, wenn man das in der Hauptsaison machen will. Also ich würde ein bisschen empfehlen, wahrscheinlich, sorry, ich weiche gerade ein bisschen von der Frage ab, aber weil ich gerade dabei bin, ich würde wahrscheinlich so ein bisschen,
ja, das ist total spannend, voll gut,
den Herbst anvisieren, also das quasi so Februar, März, April, weil es halt eigentlich immer noch schön ist, auch auf der Südinsel, weil die Südinsel tendenziell kälter ist als die Nordinsel. Und dann aber halt wegen der Schulferien und der Hauptferienzeit ist dann vorbei. Also das wäre so die Zeit, die ich anvisieren würde. Dann ist es eben auch leichter, einen Camper oder ein Auto zu mieten, weil einfach nicht so viel Bedarf ist quasi. Das heißt, da hätte man schon so ein bisschen dieses Doppelte abgedeckt. Was ich manchmal gemacht habe, aber da muss man schon echt ein bisschen Zeit haben und flexibel sein. Aber ich habe manchmal so Relocation-Cars quasi gefahren. Also das quasi, wenn Leute quasi vom Norden immer in den Süden runterfahren, dann sind diese Autos ja alle im Süden, werden aber vor allem im Norden gebraucht und müssen ja irgendwie wieder zurückkommen. Und da gibt es halt so, da gibt es halt so Webseiten und da bin ich halt ganz oft quasi dann vom Süden der, also es ist ganz oft mehrfach vom Süden der Insel dann quasi in den Norden fahren. Und das kostet dann irgendwie $1. Und
ja, das gibt's hier auch. Wir hatten da mal ein Interview, Move a Car hieß es hier. Weiß nicht, hast du einen Tipp? Weißt du noch, wie es in Neuseeland heißt?
Ich glaube, das heißt wirklich einfach Relocation Car oder irgendwie. Also wenn man Relocation Car googelt, dann findet man das.
Ja. Also, ja. Mega cool.
Also das, ja. Aber man braucht auf jeden Fall irgendwie ein Transportmittel. Und wenn es ein Fahrrad ist, also das Fahrrad habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber man muss da irgendwie schon flexibel sein irgendwie. Das, und wie gesagt, man halt.
Bist du auch irgendwie mal mit einem Uber oder Taxi oder so gefahren? Gibt's sowas?
Also es gibt mit Sicherheit Taxis oder Uber, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es einmal ausprobiert. Ich bin einmal mit dem Uber gefahren zum Flughafen. Ansonsten habe ich das aber überhaupt gar nicht gemacht. Was so typisch neuseeländisch ist. Ich habe es nur einmal gemacht, weil ich war mega genervt, aber ich habe mir auch einen schlechten Zeitpunkt, glaube ich, ausgesucht. Aber halt Hitchhiking. Das ist halt so tatsächlich typisch neuseeländisch. Ich habe öfters mal Hitchhiker mitgenommen. Ich bin aber nur einmal selbst als Hitchhiker gefahren, also per Anhalter. Ich glaube, es war einfach ein super schlechter, also es war super Wetter, aber ich glaube, ich habe mir einfach eine schlechte Uhrzeit, schlechten Tag ausgesucht. Es war einfach überhaupt niemand unterwegs und dann stand ich da und habe gedacht, ja super, jetzt sitze ich hier irgendwie 3 Stunden, hätte mir einfach so einen Bus oder irgendwas buchen können und verschwende hier gerade meine Zeit und alle sagen, oh, es ist so eine tolle, wichtige Erfahrung. Und die Fahrer selbst, ich glaube, ich bin da mit 3 Autos quasi langsam von da, wo ich gestartet habe, zu da, wo ich hin wollte, was nicht eine super lange Strecke war. Aber ich habe irgendwie 3 FahrerInnen gehabt, habe aber irgendwie den halben Tag dafür gebraucht. Die Fahrer selbst waren super. Und auch sicherheitstechnisch war das jetzt kein Problem. Aber ja, da muss man irgendwie auch Lust zu haben. Das war nicht so mein Ding.
Aber hast du denen dann was bezahlt oder bist du da wirklich einfach for free mitgefahren?
Also Neuseeländer sind halt, also das ist, glaube ich, mit das Schönste an Neuseeländerinnen und Neuseeländern ist, dass die einfach unglaublich freundlich und entspannt sind und dass das da aber auch wirklich Teil der Erziehung ist. Also freundlich zu sein und so. Und die sind auch unheimlich vertrauenswürdig. Also auch so Thema Sicherheit. Man muss natürlich irgendwo gerade als Frau mit einem klaren Verstand daran gehen. Aber tendenziell, es gab mal eine Situation, da bin ich das erste Mal auf die Südinsel runter und eine Freundin in Wellington hat halt gesagt, so ja, wenn du da mit dem Auto fährst und du fährst da irgendwo wandern 3-4 Tage, dann schließ aber dein Auto ab. Und ich habe da gestanden und irgendwie überhaupt nicht gecheckt, was sie mir jetzt damit sagen wollte, weil natürlich schließe ich das Auto ab. Aber ja, das Ding einfach, dass man das bis vor kurzem eigentlich überhaupt nicht gemacht hat. Also da hat niemand sein Auto abgeschlossen. Und sie hat das mir ans Herz legen wollen, dass ich vielleicht doch lieber sicherheitshalber das Auto abschließe, wenn ich dann 3-4 Tage weg bin. Und also das ist so, es kann immer was passieren, klar, auf jeden Fall. Aber insgesamt ist das Feeling, also Sicherheit hatte ich, glaube ich, überhaupt keinen Vorfall, keine Situation, weder auf dem Land noch in der Stadt, wo ich irgendwie auch als alleinreisende Frau irgendwie Angst hatte oder so. Viele haben dann ihren viele schließen dann auch ihr Auto ab und packen das irgendwie auf den Vorder- oder Hinterreifen. Das ist der Schlüssel. Also, kann man denn sich auch fragen, was macht den Unterschied? Aber es ist halt so, da sind die echt super entspannt und fröhlich und freundlich und ja.
Ja. Wie war der Linksverkehr für dich?
Ganz am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich halt auch relativ schnell dran. Und auf der Südinsel ist nicht so viel. Okay, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil als ich gefahren bin, war nicht viel Verkehr, aber das war ja auch Corona-Zeit. Deswegen nehme ich den Satz
zurück. Ja.
Aber man gewöhnt sich dran. Ich fand es viel schlimmer, mich an diese ganzen Kreisverkehre zu gewöhnen, weil die halt unheimlich viele Kreisverkehre haben und dann die Regeln anders sind. Man muss halt beim Reinfahren blinken und durch das Blinken angeben, wo man wieder rausfährt. Und das war irgendwie so ein bisschen quasi kompliziert. Quasi reinfahre und ich blinke rechts, dann heißt das, dass ich quasi nach 3/4 wieder rausfahre. Wenn ich beim Reinfahren links blinke, dann heißt das, dass ich quasi die erste Ausfahrt wieder nehme. Und wenn ich gar nicht blinke, heißt das, dass ich quasi geradeaus weiterfahre. Und das selbst zu machen und bei anderen drauf zu achten, wer hier eigentlich wo rein und raus fährt, das fand ich irgendwie stressig.
Okay, das klingt wirklich erstmal ungewohnt.
Ja, aber ansonsten...
Aber hast du irgendwas anderes noch gebraucht, um dir dort ein Auto ausleihen zu können? Oder bist du ganz normal mit deinem deutschen Führerschein dort gut zurechtgekommen dann?
Also du brauchst einen internationalen Führerschein. Also du musst dir irgendwo beim, keine Ahnung, wie das jetzt heißt in Deutschland, in einer, wo kriegt man denn Führerschein? Wie heißt das denn?
Ja, bei den ganzen, die gerade TÜV, keine Ahnung, bei den ganzen Führerscheinstellen.
Internationaler Führerschein? Und dann so einen internationalen Führerschein beantragt. Also den braucht man schon.
Ja.
Und der ist auch eine gewisse Zeit gültig. Also wenn man jetzt tatsächlich nur zum Urlaub machen entfernt fährt, hat man das Problem nicht. Aber ich musste dann tatsächlich meinen deutschen Führerschein abgeben nach 6 oder 12 Monaten. Also nach einer gewissen Zeit, wenn man da länger bleibt, man darf nur einen Führerschein haben. Von deutscher Seite aus, aber Neuseeland besteht da drauf, wenn man so und so lange da war, dass man dann einen neuseeländischen Führerschein beantragt. Und da war tatsächlich meinen deutschen Führerschein abgeben und habe den auch bis heute, den neuseeländischen Führerschein, weil ich mich davon noch nicht trennen wollte.
Darfst du damit auch in Deutschland fahren?
Möchte ich jetzt eigentlich nicht auf Band sagen.
Dann machen wir einfach piep.
Ich kann ja Auto fahren. Es ist ja nicht so, dass ich meinen Führerschein wegen Unfall oder irgendwas abgeben musste. Aber ich darf auch dazu sagen, ich bin jetzt seit ein paar Wochen zurück in Deutschland, seit 3 Wochen. Und ich müsste jetzt irgendwann auch mal zu einer entsprechenden Stelle und den umtauschen. Also ich könnte wohl ein Bußgeld dafür kriegen, wenn ich mit dem Führerschein rausgeholt werde. Aber ja, also fahren kann ich ja immer noch. So ist es nicht.
Ah ja, good to know. Okay, verrückt. Gut, da haben wir Fahren abgehakt. Wie hast du dort übernachtet? Also hast du schon gesagt, im Camper auf jeden Fall. Hast du aber auch andere Unterkünfte dort ausprobiert? Irgendwie Airbnb, Hotels, keine Ahnung, andere Ferienwohnungen. Was kannst du uns empfehlen? Was sollten wir unbedingt, wenn wir vor Ort sind?
Also ich habe tatsächlich den Großteil einfach normal in der Wohnung gewohnt, weil ich ja eben auch sehr lange dort gewohnt und eben da auch gearbeitet habe. Deswegen hatte ich tatsächlich einfach eine normale Wohnung. Wohnen und Lebenshaltungskosten, das mal vielleicht so im Nebensatz, muss man sich auch echt vorbereiten auf Neuseeland. Also Neuseeland ist wahrscheinlich somit das teuerste Land, wo ich gelebt habe. Und jetzt im Moment noch teurer. Also sowohl Wohnungen als auch jetzt Camper oder eben einfach Lebensmittel ist unglaublich teuer in Neuseeland. Was ich tatsächlich auch manchmal gemacht habe, auch manchmal tatsächlich nur so zum quasi Mini-Urlaub. Und was ich halt auch empfehlen würde, gerade wenn man ein bisschen Zeit hat, ist sowas wie House-Sitting. Also es gibt halt so House-Sitting-Websites und wenn man irgendwie Tiere, also Hunde, Katzen mag, ganz viele Neuseeländer sind halt einfach, dass sie halt auch, also wie gesagt, zum einen sind die halt super vertrauensvoll und entspannt. Aber ganz oft gibt es sowohl Kurz- als auch Langzeit irgendwo Unterkünfte und man geht dann da irgendwie, füttert die Katze oder geht da halt zweimal mit dem Hund spazieren. Das habe ich in vielen Teilen Neuseelands gemacht, dann einfach quasi keine Miete zu zahlen und dafür halt ein bisschen auf das Tier aufzupassen und auf das Haus natürlich. Und dann aber kostenlos dort zu wohnen. Und ganz oft haben sich daraus dann auch noch Bekanntschaften ergeben. Die Leute empfehlen dir was. Teilweise durfte man auch das Auto irgendwie benutzen. Also auch ganz unterschiedliche Häuser. Manche wohnen wirklich auf so einem riesen Estate irgendwo in einer Weinregion. Die anderen haben halt eine kleine Stadtwohnung, aber da sieht man auch so ein bisschen das echte Neuseeland. Also das würde ich auf jeden Fall mal versuchen, auch vielleicht für einen kurzzeitigen Aufenthalt. Ich habe einmal kurz im Hostel gewohnt, aber das ist ehrlich gesagt, ich glaube, einfach so alterstechnisch nicht mehr mal. Das habe ich früher echt viel gemacht, aber da bin ich jetzt immer schnell genervt. Hotel hatte ich, glaube ich, gar nicht. Und sonst halt einfach wirklich zelten. Also ich habe es echt geliebt mit dem Auto. Und dann gar nicht im Camper, sondern halt im Auto und dann halt Zelt. Weil ich das einfach am Zelt irgendwie immer schön fand, dann mitten in der Natur aufzuwachen und so den Sonnenaufgang. Und so. Das waren so meine...
Ja. Klingt traumhaft schön. Du hast gerade schon angesprochen, wie ein Local. Erzähl mal, wie ist es überhaupt so vor Ort, wie ein Local zu leben? Merkst du dort Unterschiede im Vergleich zu Deutschland?
Jetzt Unterschiede in dem Maße wahrscheinlich nicht. Also die Kulturen sind sich schon relativ ähnlich. Was halt einfach auch da so ist, ist, dass Neuseeländer halt einfach deutlich entspannter sind, auch in ihrem Alltag. Also bei Deutschen sagt man ja manchmal auch so, die Deutschen leben, um zu arbeiten. Und bei den Neuseeländern ist es halt, die powern sich nicht 5 Tage aus, um dann am Wochenende sich zu erholen, sondern die macht halt ihre Arbeit, ich würde mal so sagen, was ich so mitgekriegt habe, mit vielleicht 70-80%. Und machen dann aber einfach, die sind einfach gern draußen am Wochenende irgendwie, ob das jetzt an Strand fahren ist, irgendwie mit der Familie oder mit Freunden oder halt irgendwo, also viele haben ja eben auch so ein Four-Wheel-Drive irgendwie oder so eine Art Strandhaus. Also ganz, ganz viele Familien haben eben so kleine Strandhäuser, die gar nicht so weit entfernt sind, dass man aber irgendwo dann halt aus der Stadt rausfährt oder so und sind halt in meiner Wahrnehmung sehr familienorientiert, sehr freundeorientiert und genießen halt das Leben dann einfach irgendwie und auch so nachmittags und tags. Also es ist einfach alles entspannter, die Leute sind irgendwie ein bisschen langsamer, freundlicher, so, das würde ich schon sagen.
Oh, klingt sehr gut. Ja, und was sollte ich essen, wenn ich vor Ort bin? Wie ist ein Local in Neuseeland? Was gibt es so für typische Gerichte oder was sollte ich vielleicht auch mal trinken, wenn ich vor Ort bin?
Also das fand ich tatsächlich so fast ein bisschen enttäuschend. Also Neuseeland hat jetzt meiner Wahrnehmung nach nicht quasi so die Küche, wo man jetzt sagt, japanisches Essen oder französische Küche oder so. Aber was halt so in meiner Erfahrung, das ist so ganz simpel, aber das absolute Must-have beim Essen ist oder Must-do ist Fish and Chips tatsächlich. Es gab halt Situationen, da war ich bei einer Familienfeier, eine sehr große Familie und irgendwann wurde dann entschieden, Fish and Chips zu holen. Und dann ist aber nicht einer losgefahren und hat für alle was geholt, weil jede quasi kleine Familie, also Vater, Mutter, Kind so mal ganz einfach gesagt, hat quasi so ein Favorite Fish and Chips Laden. Insbesondere wegen der Pommes, weil die Pommes bei dem einen dicker und bei dem anderen dünner und da krosser und da hier. Und dann sind wirklich quasi aus jeder Kernfamilie ist ein Mitglied quasi losgefahren zum eigenen Familien Fish and Chips Store, egal wie weit der weg ist. Und wenn das eine 3/4 Stunde Autofahrt ist,
Nein.
sind dann losgefahren. Und haben quasi alle für die eigene Kleinfamilie so Fish and Chips. Und dann sind die alle irgendwann wiedergekommen. Und dann haben quasi alle so halt Pommes und eben dann je nachdem vielleicht noch Fisch quasi dazu gegessen. Und das ist so...
Das ist sehr verrückt.
Das ist irgendwie so ein totales Highlight irgendwie. Und was die halt auch einfach gerne machen, ist dann halt mit dem Fish and Chips so an den Strand zu fahren und sich dann an den Strand zu setzen. Ganz oft aber auch im Auto sitzen bleiben, also gar nicht aus dem Auto aussteigen, aber wirklich quasi in ihrem großen Auto auf dem Parkplatz, so dass man mehr am Strand und alles im Blick hat oder eine andere schöne Aussicht und dann quasi im Auto Fish and Chips zu essen. Das war irgendwie so unspektakulär, aber super typisch in meiner
Art. Das klingt ja wirklich spannend, mega. Aber gab es unabhängig von Fish and Chips noch irgendwas anderes vor Ort, was du gegessen hast? Oder was Besonderes, was dir vielleicht im Supermarkt aufgefallen ist?
Tatsächlich, also was sie halt gerne, also was viel verwendet wird, ist Umara, also das ist Süßkartoffel. Das ist gerade so, ich glaube, das haben die Maori mal mit nach Neuseeland gebracht. Also ich glaube, Kumara ist nicht einheimisch in Neuseeland, aber das ist irgendwie so, findet man oft auf den Speisekarten, Süßkartoffel quasi. Aber ansonsten, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung hat Neuseeland nicht so die, also Burger, gibt man eigentlich viele Burger. Also ist das so ein bisschen, naja, es ist halt, es wurde halt kolonialisiert. Also es
ist viel. Ja, das merkt man dann.
Beim Essen, finde ich, ist spätestens, allerspätestens, wo man es merkt. Aber was Neuseeland tatsächlich auch, was mir vorher nicht so bewusst war, ist, dass sie halt unheimlich gute Weinregionen und guten Wein haben. Also gerade so ein Sauvignon Blanc, glaube ich, ist dann so Marlborough. Das ist so der Nordteil der Südinsel. Da gibt es unheimlich schöne Weinregionen. Auch auf der Nordinsel. Also da, also wer Wein mag, da würde ich Neuseeland auf jeden Fall empfehlen.
Da holen sie es dann wieder raus. Aber ist nicht auch Neuseeland irgendwie so verbunden mit Kiwi? Mit Kiwis?
Genau.
Die Insel der Kiwis?
Genau, also Kiwi gibt's ja quasi so sprachlich auch dreimal. Also die Neuseeländer selbst nennen sich ja Kiwi. Dann gibt es den Kiwi als Vogel und die Kiwi Fruit. Wir haben ja dieselben. Also was du in Deutschland im Supermarkt kaufst, wenn da Neuseeland draufsteht, es ist dieselbe Kiwi, nur günstiger tatsächlich. Also in Neuseeland sind sie teurer als hier, traurigerweise.
Was? Oh nein.
Lebensmittel sind unglaublich teuer in Neuseeland. und ja, aber so gerade die goldenen Kiwis, die sind natürlich super lecker. Und ja.
Die sind super lecker, liebe ich ja auch.
Kiwis halten sich nämlich tatsächlich, auch kleiner Funfact von mir, Kiwis halten sich unglaublich lange im Kühlschrank. Also wirklich unglaublich lange. Und es kann gut sein, dass die Kiwi, die du im Supermarkt, egal ob da oder hier kaufst, dass die schon vor einem Jahr oder so gepflückt wurde oder vor einem Dreivierteljahr. Also die halten sich im Kühlhaus wirklich ewig.
Wahnsinn.
Ja.
Mega krass. Ja, du sagst schon, ich würde vielleicht einfach ein paar Kiwis mit ins Gepäck dann packen. Was sollte ich sonst da auf meiner Reise mit dabei haben, wenn ich in Neuseeland besuchen will? Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, für alle möglichen Klimazonen vorbereitet sein, wenn du sagst, ich kann auf jeden Fall auf dem Berg klettern, aber auch trotzdem surfen. Was sollte ich unbedingt mit in meinem Koffer haben, auch wenn ich in Neuseeland zu Besuch bin?
Ja, also ich glaube, für Deutsche ist in der Hinsicht Neuseeland ein Paradies. Also diese ganze quasi Outdoor-Allzweckkleidung, super multifunktional, da bist du in Neuseeland auf jeden Fall gut aufgehoben. Weil, also es ist halt unglaublich, also du darfst das Wetter in Neuseeland gerade beim Wandern echt unterschätzen. Also da musst du halt auch echt genau gucken, auch was Wind angeht. Und quasi auskühlen, also Hypothermia oder so, das ist echt eine reale Gefahr da, gerade im Süden, wenn der Winter aus der, okay, jetzt wird's peinlich, Antarktis. Das ist in dem Süden. Arktis oder Antarktis?
Da bin ich auch raus.
Wenn der Wind von Süden kommt, dann hast du das Gefühl, du stehst mitten im Eis. Es kann wirklich kalt werden. Aber der Norden Neuseelands ist halt super warm. Also es kommt wirklich darauf an, wo du bist. Und wenn du wirklich alles mitnehmen willst, dann musst du wirklich vom Bikini bis wirklich warme Kleidung. Und ich rede echt von Mütze und Schal. Wetterfeste Schuhe, Regen ist super typisch in Neuseeland, also so feucht-kaltes Wetter teilweise. Häuser, also Hotels nicht und Autos ja sowieso anders, aber Häuser insgesamt sind unglaublich schlecht isoliert. Also im Winter ist es echt typisch für Studenten gerade. Die haben sich dann so einen Schlafsack irgendwie umgewickelt. Also die stehen quasi und sitzen im Schlafsack, weil es einfach so kalt ist.
Oh nein.
Mit Zentralheizung oder irgendwie sowas. Es ist schlecht isoliert, du hast das Gefühl, du sitzt draußen. Also Kleidung ist das A und O. Also da musst du echt vorbereitet sein. Oder halt vor Ort was kaufen. Kannst du ja auch machen.
Mhm. Ja. Okay, verstehe. Du hast Wandern schon wieder angesprochen. Was war denn so deine absolute Lieblingswanderroute?
Das ist schwierig. Da gab es viele, aber wahrscheinlich tatsächlich für mich schon der Abel-Tasman National Park, weil du auch ganz viel eben am Wasser langgegangen bist und wenn die Sonne scheint, du hast gleich das Gefühl, du gehst wandern irgendwie, du hast schon fast das Gefühl, du gehst spazieren. Aber das war, also auf der einen Seite dieses strahlend blaue Meer zu haben und auf der anderen Seite dieses satte Grün und unglaublich viele Vögel natürlich. Also das war für mich schon, würde ich sagen, so spontan das Wanderhighlight.
Mhm. Und welcher Strand ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Die Strände auf der Otago Peninsula. Also da gibt es unglaublich schöne, große Sandstrände mit Seelöwen und Seehunden, aber auch Menschen verlassen teilweise. Und also das war irgendwie schön. Aber da muss man wettertechnisch dann eben auch, also wenn man ans Wasser gehen will zum Schwimmen, da muss man robust sein, würde ich jetzt mal sagen. Es sind jetzt nicht so die Strände wie jetzt in Australien oder so, wo man halt immer gleich, na überall auch nicht in Australien, aber wo man halt gerne so ins Wasser geht zum Baden. Also da, das sind eher so Spaziergehstrände, so würde ich das bezeichnen.
Okay. Und wenn du dich für einen Ort entscheiden müsstest, den du nochmal sozusagen besuchen darfst oder den du unbedingt nochmal anschauen möchtest, unabhängig von der Hauptstadt, irgendeinen kleinen süßen Ort, wo du sagst, der ist ja super besonders in Erinnerung geblieben, welcher ist das?
Ocarito wahrscheinlich. Klingt sehr italienisch. Ocarito. Das ist ein klitzekleiner Ort an der Westküste. Und es ist jetzt gar nicht so wegen des Ortes. Also von der Landschaft ist die Westküste halt sehr rough irgendwie. Also das fand ich auch einfach nochmal schön. Aber Ocarito hat tatsächlich, also das war wahrscheinlich auch so ein kleines Highlight von mir. Und das habe ich auch nur zufällig, ich bin da lang gefahren mit dem Auto, ich wollte da gar nicht lang und habe dann dieses Namensschild Ocarito gesehen und eine Freundin hatte mir das empfohlen, die hatte das nämlich 2 Jahre vorher gemacht. Es gibt ja, wir haben ja schon über Kiwis gesprochen und es gibt einen ganz, ganz seltenen Kiwi, da gibt es glaube ich nur noch so 600 oder so. Und den gibt es auch nur an einer Stelle in Neuseeland, das ist Ocarito, das ist der Ocarito-Kiwi. Und darüberum gibt es nur einen Mann, der da quasi Touren macht. Und das war ein absolutes Highlight, weil es einfach so eine witzige Erfahrung war, weil ein Kiwi in freier Wildbahn zu sehen, ist einfach unheimlich schwierig, weil die unheimlich schüchtern sind, unheimlich empfindlich und nachtaktiv. Und dieser Mann hat sich quasi so ein bisschen sein Leben für diese Kiwis nun quasi aufgeopfert. Die waren schon fast ausgestorben, wurden wieder aufgezüchtet. Und wenn du mit dem...
Also die Vögel meinst
genau,
du
genau, den Ocarito-Kiwi, dieser ganz spezielle. Also der war fast ausgestorben und ich habe dann eine Tour mit dem gemacht, ich und ein anderes Ehepaar. Und das ging einfach los. Du hast schon von dem Klamotten gekriegt, du musstest die Klamotten tauschen, weil du durftest nichts anziehen, was irgendwie raschelt oder Geräusche macht. Und dann hast du wirklich eine humorvolle, aber eine sehr strikte Anweisung gekriegt. Also wirklich sippet, kein Ton, kein Geräusch, keine Kamera, kein Handy, kein Licht, gar nichts. Und dann führt er dich quasi wirklich mitten in der Valla Pampa nachts irgendwo hin und dann stellt er uns so 10 Meter auseinander hin bei der Abenddämmerung und dann stehst du da und er läuft mit so einer Antenne und Kopfhörern, wo er die Geräusche der Vögel hören kann, die Straße hoch und runter. Und ich glaube, wir haben da wirklich 3-4 Stunden gestanden und du stehst da und du...
Nein!
Dann kommen irgendwann die Mücken und das Licht, es wird, du stehst da im Stock dunkel, du siehst niemanden mehr. Du stehst da nur und guckst in den Busch, siehst den, weil es so dunkel ist. Aber
das klingt wie ein Horrorfilm.
Unglaublich schön, weil du hast, also wir hatten einen unglaublich klaren Sternenhimmel, Sterne ohne Ende, absolute Ruhe und ganz am Ende, ich glaube so kurz vor Mitternacht, das hat halt abends um 8 oder so angefangen und kurz vor Mitternacht hat uns dann mal wieder die Straße runter. Da musst du dann quasi im Schnellschritt die Straße runter. Und dann haben wir tatsächlich einen gesehen, hat dann mit so einer Rotlichtlampe, weil die Vögel können dieses rote Licht nicht wahrnehmen, quasi geleuchtet. Und ist der einmal vor uns über die Straße gelaufen. Es hat wahrscheinlich 5 Sekunden gedauert, war aber einfach, es hat einfach so viel Spaß gemacht. Es war so ein Highlight, es war so besonders, weil es ist halt, können nicht viele Menschen sehen diesen Vogel in ihrem Leben. Und ich habe dann da auch am Strand, also es gibt da auch Strand und so. Und dann habe ich da auch gezeltet und es war einfach ein super friedlicher kleiner Spot. Also das war auch so der Plan.
Wusstest du, was auf dich zukommt, dass du da quasi so viele Stunden warten darfst? Wusstest du nicht.
Meine Freundin hatte nur irgendwie gesagt, ja, der kriecht dann mit dir durchs Unterholz und der ist aber total nett, aber so, aber dass wir da also wirklich stehen und wirklich stundenlang und du kommst dir wirklich irgendwann, weißt halt gar nicht mehr, bist du jetzt hier alleine, kommt hier einer, aber das war ganz so friedlich. Also es war nicht dieses Vorfilm-Szenario, sondern es war halt. Und wer Wildlife halt mag, im Sinne von wirklich die Tiere in ihrem natürlichen Raum sehen. Es ist halt wie so ein kleines Abenteuer, weil du guckst halt ständig jedes Geräusch. Wir haben den ja gehört. Also du hast den ganz oft hören oder in Laub oder so irgendwie gehört. Und manchmal war er wahrscheinlich nur 2-3 Meter entfernt, aber die sind schnell, diese kleinen Viecher. Und schwuppdiwupp ist der wieder 200 Meter weg, dann kommt er aber wieder zurück und dann kommt es auch an, ob es ein Pärchen ist oder nur einer oder ob die kleinen Kämpfe quasi, also Territoriumskämpfe haben oder so. Und der Typ läuft dann da quasi mit seiner Antenne hin und her und versucht dich halt immer dann irgendwie so zu positionieren, dass du mal eins im Gesicht kriegst, aber du hast halt auch nur die Straße, weil das andere ist halt dichter Urwald. Aber es war einfach so ein kleines Mini-Abenteuer. Also es war, würde ich empfehlen.
Mega. Hast du da irgendwie den Kontakt noch oder kannst du mir einen Link schicken, wo man dann diese Tour buchen kann? Das wäre bestimmt mega empfehlenswert.
Auf jeden Fall. Also es gibt, wenn du Okarito eingibst, es gibt nur einen einzigen Menschen, der das da macht, aber die heißen, glaube ich, Okarito Kiwi Tours oder so. Aber kann ich dir auf jeden Fall schicken.
Ja, das ist ja wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, krass. Was du alles erlebt hast auf deiner Reise, ist ja mega. Hast du auch irgendwelche der besonderen Feste erlebt? Hast du dort wahrscheinlich auch mal Silvester gefeiert oder irgendwelche ganz besonderen, typischen neuseeländischen Traditionen miterlebt? Dann berichte gerne davon.
Also was halt für mich immer mal wieder schön ist, ist halt einfach Weihnachten in der Sonne zu feiern und gerade eben mit Familie quasi vor Ort irgendwie. Also wenn man halt mit Einheimischen feiern kann, weil es einfach unheimlich super entspannt ist. Also halt nicht wie in Deutschland, wo man sich in der Regel ja schick anzieht, dann so am Tisch sitzt und isst. Es hat alles so einen gewissen Ablauf immer wieder und die Neuseeländer sind da einfach super entspannt und jeder kommt da im Sommerkleid an und jeder bringt irgendwie da, wo ich gefeiert habe, quasi war so ein bisschen, jeder bringt halt was zu essen mit irgendwie und dann wird so ein bisschen Buffet gemacht und das war irgendwie einfach cool und entspannt. Was ich aber so, also Festivals oder so habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mitgenommen, aber einfach so ein Rugby-Spiel. Also das fand ich einfach nochmal cool. Sowohl von den Frauen als auch von den Männern. Und gerade bei den All Blacks zum Beispiel war ich mal, hatte ich halt das Glück, dass sogar im Lockdown halt ein Spiel der All Blacks war, weil wir halt da die Freiheit hatten. Und die Neuseeländer, die das von den Maori oder auch von anderen Pacific Islanders, die haben ja zum Beispiel diesen Haka. Das ist ja dieser, wie sagt man das denn auf Deutsch? Wie so ein Kampfgesang irgendwie und das machen die halt immer vor ihren Spielen. Also es ist eben in verschiedenen Bewegungen, aber eben auch Rufen und das ist halt so ein Gänsehautding. Also das wirklich mal im Stadion, wo wirklich alle ruhig sind und dann schreit da so eine Handvoll Menschen rum und du kriegst echt Gänsehaut und Rugby ist halt da einfach auch National Sport und das würde ich halt echt. Also wie gesagt, die Frauen sind auch unglaublich toll, habe ich leider nie live gesehen, aber im Fernsehen und das ist auch immer so, einfach auch mal in eine Kneipe gehen oder halt in einen Pub und da halt ein Bier trinken und ein Rugby-Spiel angucken, das würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen.
Ja, das klingt wirklich cool. Mega schön. Ach ja, ich könnte mich jetzt noch ewig mit dir unterhalten über das, was du vor Ort erlebt hast. Wir müssen jetzt aber leider schon langsam zum Ende kommen. Was würdest du abschließend sagen? Was sind so die Tipps, wo du sagst, okay, das hättest du vielleicht gerne gewusst, bevor du nach Neuseeland kommst oder das möchtest du auf jeden Fall gerne noch teilen? Ganz egal was, irgendein Reisetipp oder irgendwas, was dir jetzt noch einfällt.
Also eine Sache, die mir hinterher so klar geworden ist, also Neuseeland ist unheimlich schön und ich würde es auch jedem empfehlen, aber auch Neuseeland ist nicht das Paradies. Also es gibt in Neuseeland genauso schwierige Sachen, sozial herausfordernde Angelegenheiten. Es gibt viel, nicht so viel wie in anderen Ländern vielleicht, aber auch natürlich Diskriminierung, Rassismus, Ungleichheiten, solche Sachen. Also es ist ein unglaublich schönes Land, aber ich finde es auch einfach interessant, so ein bisschen die Realität mit einzuholen und eben nicht zu denken, Neuseeland ist quasi das Paradies. Und so es ist, also auch so die Lebensmittelkosten, dass es natürlich auch dort Armut gibt und auch Kinder. Und das ist halt irgendwie, wo ich denke, das war mir, das hatte ich nie so auf dem Schirm vorher, weil ich finde gerade so hier aus Deutschland oder Europa denkt man, Australien, Neuseeland ist so absoluter Traum. Aber da gibt es eine Realität irgendwie. Und deswegen finde ich es einfach auch so spannend und so wichtig, auch wirklich mit diversen Einheimischen in Kontakt zu treten und einfach ja ein bisschen so das reale Bild eben auch mitzunehmen. War jetzt vielleicht ein bisschen trauriger Schluss am Ende, aber alles andere war ja.
Nein, aber es, ja, Man liest aber auf jeden Fall immer, ne, dass Neuseeland ja super LGBTQ-friendly ist oder auch das Frauenwahlrecht. Das wurde, glaube ich, zum allerersten Mal auch in Neuseeland umgesetzt. Von daher ist es ganz gut, wenn du auch mal sagst, okay, ja, da passiert ganz, ganz viel und vielleicht sind die in manchen Sachen einfach schon weiter als wir. Aber es gibt auch eine gewisse Realität und das ist ja auch ganz gut zu wissen.
Also mit super, auch während der Corona-Zeit liberale Regierung. Keine Regierung ist perfekt so, aber jetzt im Moment ist eben auch eine sehr rechtskonservative Regierung und ich verfolge natürlich die Nachrichten in Neuseeland immer noch und das ist schon, wie in vielen Orten der Welt leider, geht halt in die falsche Richtung.
Ja, leider. Ja, wie kriegen wir jetzt hier wieder die Kurve?
Ja.
Lass uns über schöne Dinge reden.
Ist eine Empfehlung noch zum Schluss, weil wir gerade bei Politik waren und Jacinda Ardern und so. Und es gibt in Wellington der Beehive, so heißt das Parlamentsgebäude. Und da kann man Führungen machen. Und da gibt's eine super schöne Kunst, also super schöne Kunstwerke in diesem Gebäude. Und man kann sich da anmelden für eine Kunstführung. Ich glaube, die ist sogar kostenlos. Muss sich aber anmelden und kann dann durch das Parlamentsgebäude laufen mit Führung und Kunst oder so. Und man darf dann am Ende auch mal in den Parlamentssaal da quasi mit rein und den Politikern quasi beim Politikmachen zu gucken. Und da hatte ich die Jacinda dann damals zum Beispiel auch mal gesehen. Und das war noch so ein kleiner Fan-Moment. Vielleicht noch so als Kurve kriegen.
Ja, krass, cool. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz abschließend in der Hauptstadt Wellington. Deine drei Top-Sehenswürdigkeiten oder was muss man erlebt haben, wenn man nur Zeit hat, was unrealistisch ist, aber wenn man nur die Hauptstadt sehen sollte, was sollte man sich da unbedingt anschauen?
Also es gibt, wie gesagt, die Wetter Caves. Wenn man also Herr-der-Ringe-Fan ist, würde ich auf jeden Fall die Wetter Caves empfehlen, weil man da einfach so diese ganzen Requisiten und so einfach mal sehen kann und einfach ein bisschen Insights kriegt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Dann gibt es ein ganz, ganz tolles Museum direkt am Hafen, das Te Papa, was unheimlich viel, also es ist riesig, man schafft das gar nicht an einem Tag, aber es gibt einige feste Ausstellungen, so auch zur Geografie und Geschichte und so Neuseelands. Und dann immer mal wieder wechselnde Ausstellungen irgendwie und das ist einfach gerade bei Regen und wie gesagt, Regen ist typisch, kann man wunderbar ins Te Papa gehen. Und dann gibt es an der Südküste, wo man auch, also Südküste generell, weil man auch so Blick auf die Südinsel rüber hat bei gutem Wetter, aber da gibt es Red Rocks, das ist am Ende von so einem Strandabschnitt und da gibt es so eine Seehundkolonie. Und da kann man einfach super schön hinspazieren und einfach ein paar Seehunde quasi sehen und riechen.
Oh.
Und ja, das wären so, glaube ich, drei Highlights.
Ja, aus dem mega schön. Toll. Super. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke in deine wirklich besondere Reise oder deine Zeit dort in Neuseeland. Wahnsinn. Also echt geil. Ich bin total baff davon, was du berichtet hast. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Jetzt komme ich leider schon zu meinen zwei typischen Abschlussfragen. Mein Reisepodcast heißt der Handgepäck. Was hast du auf Reisen immer im Handgepäck? Ich habe gehört, du warst jetzt auch schon auf den Philippinen. Keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwas, was du auf deinen ganzen Reisen immer dabei hast. Was ist das?
Das ist aber super unspektakulär. Ich habe immer ein extra Paar warme Socken dabei. Immer, weil ich schnell kalte Füße kriege. Und ich hasse so im Flugzeug zu sitzen oder im Auto oder sonst irgendwas. Ja. Ich hasse es, kalte Füße zu haben. Ich habe immer ein extra Paar warme Socken dabei. Trocken, dick.
Ich auch.
Das auf jeden Fall. Und dann habe ich eigentlich immer eine Schlafmaske dabei. Dass es dunkel ist, dass man die Augen zumachen kann, schlafen kann. Und einfach eine wiederauffüllbare Wasserflasche, weil das ist also total unspektakulär und pragmatisch. Aber die drei Sachen habe ich immer dabei, wenn ich reisen gehe. Dass ich immer Wasser auffüllen kann, auch beim Wandern irgendwie. Wenn du wirklich einen klaren Fluss hast zur Not oder Flughafen durch die Kontrolle und dann auffüllen oder sowas. Also ja, die drei.
Naja, klar. Sehr, sehr cool. Ja, cool. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine Handgepäck-Spotify-Playlist. Hast du ein Lied, was du da jetzt draufpacken magst? Vielleicht passend auch zu deiner Zeit in Neuseeland.
Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wie sie heißt. Also was ich tatsächlich super gern gehört habe, ist Musik auf Te Reo Maori, also auf der Maori-Sprache quasi, weil ich das unheimlich und da gibt es eine Künstlerin, die heißt Macy Rika. Macy Rika. Und es gibt ein Lied von ihr, Whitey Whiter. Und das ist so, glaube ich, so ein Seeland-Lied. Mhm. Und es gibt noch zwei andere Bands, 660 und Drex Project, die halt auch viel Englisch, aber eben auch viel Te Reo Maori machen. Und ja, aber das Lied Whitey Whiter, das ist so mein Neuseeland.
Ja, sehr cool. Pack sie auf jeden Fall mit drauf. Vielen, vielen Dank dafür und höre ich mir gleich an, um so richtig jetzt nochmal in Reisestimmung zu kommen.
Also ich glaube, ja, wie das Neuseeland, das ist nur so, die haben andere coole Lieder, aber das ist so mein Ding.
Ja, nee, voll gut. Wie verabschiedet man sich in Neuseeland?
See you later.
See you later.
See ya.
Okay, dann see ya.
Auf Te Reo, weil da sagen sie ja kia ora. Das heißt halt, was wie hallo, was auch immer. Aber Verabschiedung weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Außer wirklich einfach, Neuseeländer sind halt entspannt. See you later. See ya.
See ya. Na dann, vielen, vielen Dank. Und ja, see ya.
Und was packst du immer in dein Handgepäck?